Heute ist der 7. Januar, der erste Sonntag im Jahr. 2018 hat gerade erst begonnen. Und viele Leute machen sich ja in so einem neuen Jahr Gedanken darüber, was kommt im nächsten Jahr auf sie zu. Manche machen so eine Liste und schreiben sich auf, was möchten sie im nächsten Jahr erreichen. Was auch immer, ja. Weniger Schokolade essen oder mehr Sport machen, besser für die nächste Mathe-Klausur lernen, mehr Qualitätszeit mit den Freunden verbringen oder weniger sinnlose Minuten oder Stunden im Internet surfen. Alles Mögliche kann da draufstehen. Vielleicht habt ihr nicht unbedingt so eine Liste, aber macht euch trotzdem Gedanken darüber, was kommt eigentlich im nächsten Jahr auf mich zu? Was muss ich oder was möchte ich da anpacken? Was für Entscheidungen stehen an, die ihr gerne treffen möchtet oder die ihr treffen solltet? Vielleicht ist es für manche von euch was wie Schule hört irgendwann auf. Was mache ich dann eigentlich? Oder das Grundstudium ist zu Ende, die Ausbildung und ich brauche mal eine Pause. Was kommt dann? Oder vielleicht sagt er, ich hatte da so einen Kumpel, der war in Burkina Faso oder meine beste Freundin in Kambodscha. Ich weiß zwar nicht, wo das auf der Weltkarte liegt, aber das, was die erzählt hat, war so cool. Das möchte ich jetzt mal wissen, wie das geht. Vielleicht habt ihr auch einfach Feuer für Gott und sagt, ich möchte was mit ihm erleben. Wenn irgendwas von den Punkten auf euch zutrifft, dann seid ihr hier genau richtig. Es geht nämlich ums Beten, es geht ums Gehen und es geht ums Gott erleben. Gebetet, gegangen und Gott erlebt. Das ist der Titel von dem Seminar heute und ich heiße euch ganz herzlich willkommen, freue mich, dass ihr da seid und dass wir die nächste Stunde oder die nächsten Minuten miteinander verbringen und uns mit den Punkten auseinandersetzen. Beten, gehen und Gott erleben. Mein Name ist Desiree Schad. Ich bin die Leiterin von Coworkers International. Das ist eine Organisation, die missionarische Kurzzeitdienste organisiert für Leute, die für ihr Leben geprägt werden möchten. Und ich werde als Moderatorin in dem Seminar einfach ein Stück weit durchführen. Gebetet, gegangen, Gott erlebt. Das sind Stichpunkte, mit denen wir uns auseinandersetzen möchten. Und zur Vorbereitung von dem Seminar habe ich mir drei Fragen gestellt. Das erste ist, was wäre, wenn, alle drei Fragen fangen an mit was wäre, wenn Beten als Priorität Nummer eins auf unserer Liste von diesem Jahr stehen würde? Was wäre dann? Gott begegnen, offen sein für Gottes Reden, auf ihn hören. Zweitens, was wäre, wenn er sagt, geh? Und was wäre, wenn wir dann runter von der Couch gehen würden, einen Arsch hochnehmen, raus aus der Komfortzone gehen, rausspazieren aus dem gewohnten Umfeld, aus dem, was für uns sicher ist, hin zu Leuten, die Gott liebt, rein in ein Abenteuer mit Jesus, in Herausforderungen, die Gott uns zutraut. Und die dritte Frage, was wäre, wenn wir das täten? Ja, im Konjunktiv noch. Was wäre, wenn wir das täten? Was würde dann passieren? Würden wir Gott erleben? Finde ich eine spannende Frage oder ein spannender Gedanke, an dem es sich lohnt, mindestens die nächsten 60 Minuten dran zu bleiben. Und das möchten wir machen. Und wir werden uns gemeinsam anschauen, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Was sagt Gott dazu zu diesen drei Punkten? Zum Beten, zum Gehen und zum Gott erleben. Und dann haben wir hier vorne, sie sitzen schon bereit, 5 Leute da, die das nicht nur im Konjunktiv gelassen haben, die nicht nur gesagt haben, was wäre, wenn, sondern die tatsächlich gesagt haben, das mache ich jetzt, das packe ich jetzt an, ich mache so einen Kurzeinsatz einfach mal. Und wir werden von ihnen hören, was sie erlebt haben, was sie geprägt hat. Und dann gibt es nochmal so einen Blog, wo wir uns da damit beschäftigen, wenn ich das jetzt mache, so einen Kurzeinsatz, was muss ich dann so ganz genau wissen? Ja, was sind so die harten Fakten da dafür? Wir haben also so einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Themen, die wir miteinander durchgehen möchten. Und ich freue mich drauf auf die Zeit, die wir haben. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch gemeinsam mit uns beten, dass Gott da ist und dass er sein Geist, dass sein Geist hier wirkt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, Danke, dass du jeden Einzelnen hier kennst. Danke, dass du weißt, was in seinem und ihrem Kopf vor sich geht, was ihn gerade beschäftigt. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du hier bist und dass du uns führst und leitest durch das Seminar und dass du sprichst zu jedem Einzelnen das, was du sagen möchtest. Danke, Herr, dass du ein großer Gott bist, der Menschen auf der ganzen Welt liebt, nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Und wir möchten einfach schauen, wie wir deine Liebe weitertragen können und uns damit auseinandersetzen. Amen. Das erste Thema ist, dass wir gucken möchten, was sagt die Bibel eigentlich da dazu. Und da ist die Luise da, du darfst mal mit vorkommen. Und die Luise wird uns mit reinnehmen in das Wort Gottes ein Stück weit und hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Die Luise war selber in einem Kurzeinsatz mal unterwegs, ist schon ein bisschen länger her. Inzwischen arbeitet sie bei
Coworkers,
genau. Inzwischen arbeitet sie bei Frontiers und ist dort zuständig für die Kurzzeitdienste. Und Luise, du wirst uns was dazu erzählen und du hast das Mikro.
Danke. Drei Punkte: gebetet, gegangen und Gott erlebt. Gebetet hat die Desiree schon. Jetzt geht's weiter. Macht mal die Augen zu. Ich sehe es, wenn ihr es nicht habt. Sehr gut, mach die Augen zu. Stell dir vor, du hast einen Plan. Du willst Menschen in einem entfernten Gebiet von Jesus erzählen. Die Menschen haben dort noch nie von ihm gehört. Du kannst also der Erste sein, der das tut und so ihr Leben krass verändert. Dort ist alles neu für dich und spannend. Neue Menschen, fremdes Verhalten, unbekannte Dialekte, vielleicht auch eine bisschen andere, komische Kultur. Aber das wird gut. Coole Aktion. Du wirst viel Cooles erleben und sehen. Vor allem, du wirst das Leben von Menschen verändern. Du wirst Licht in die Dunkelheit bringen und du wirst aktiv am Reich Gottes mitbauen. Der Evangelisationstrip deines Lebens. Jetzt kommt die Realität. Dürft ihr die Augen wieder aufmachen? Cooler Plan. Die Frage ist, was ist, wenn es so weitergeht? Zuerst ist es ziemlich mühsam, in dieses Gebiet zu kommen. Ihr müsst nämlich zu Fuß gehen, denn da gibt es keine anderen Möglichkeiten und Tage und Wochen lang lauft ihr da erstmal hin. Dann müsst ihr jede Nacht woanders schlafen. Ihr wisst nicht, was auf euch wartet. Vielleicht gibt es da auch jetzt nicht so ein cooles Hotel, sondern eher so eine Matratze auf einem Boden, wo ziemlich viele Kakerlaken rumlaufen. Dann habt ihr noch einen Kumpel mitgenommen und der hatte keinen Bock mehr und hat gesagt, tschüss, ich gehe. Und lässt euch im Stich. Ihr müsst euer ganzes Zeug alleine tragen und alleine weitergehen. Dann begegnet ihr den Leuten. Und viele von denen haben keinen Bock auf euch. Sie haben keinen Bock, euch zuzuhören. Und nicht nur das, sie stören sogar, dass die anderen euch nicht zuhören können. Sie fangen an, euch fertig zu machen. Sie stören, sie schmeißen euch aus ihrer Stadt raus. Jetzt wird's richtig krass. Da kommt so ein Zauberer, der sich mit den dunklen Mächten eingelassen hat. Und der hat keinen Bock auf Jesus, denn er weiß, dass Jesus Macht hat und gibt alles mit den dunklen Mächten zusammen dagegen, dafür, dass ihr gehen müsst. Ihr werdet angegriffen, er verbreitet Lügen, die Menschen haben ein schlechtes Bild von euch und von eurem Gott. Auch theologisch geht da ein bisschen was schief. Die Menschen verstehen nicht so richtig, was ihr wollt. Sie fangen plötzlich an, euch cool zu finden, euch zu hypen, euch zu verehren, euch wie einen Gott zu feiern. Und Jesus, den ihr eigentlich verkündigen wollt, der geht unter. Und als du dachtest, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, wird ein Anschlag auf euch geplant. Auch das ist Realität heute. Die Menschen wollen euch töten, sie trachten nach eurem Leben. Und das Einzige, was ihr noch tun könnt, ist fliehen und raus seid ihr. Der Horrortrip eures Lebens. Das war Realität. Genau das hat nämlich Paulus, Barnabas und Johannes erlebt. Das war ja eigentlich in Kurzfassung die erste Missionsreise, was wir in Apostelgeschichte 13 und 14 lesen können. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt gleich so einen Stimmungsdrücker geben muss, denn das war Realität und das ist das, was Paulus erlebt hat. Das Gute ist, das können wir auch nachlesen in Apostelgeschichte 13 und 14, das war nicht alles, was sie erlebt haben. Und jetzt kommt's, was sie Cooles erlebt haben. Paulus hat an Orten gepredigt, wo noch nie zuvor von Jesus gehört wurde. Die Menschen haben zum ersten Mal von ihm gehört und auch Menschen haben ihm ihr Leben gegeben, haben ihr Leben krass verändert und leben in einer echten Beziehung mit ihm. Ja, ganze Bewegungen sind entstanden. Diese Menschen haben sich zusammengetan, beten zusammen, leben christliche Gemeinschaft feiern Abendmahl zusammen, unterstützen sich, ermutigen sich und sind Gemeinschaften, die auch wiederum andere prägen und segnen. Wunder und Heilungen sind geschehen. Ja, gelähmte, blinde Menschen konnten wieder sehen. Ja, Gott hat gesprochen, Gott hat geheilt, der Heilige Geist hat die Menschen erfüllt. Und auch Menschen haben sich hinter das Team von Paulus und Barnabas gestellt. Der Johannes, der Kumpel, der war dann weg. Aber die haben sich zum Glück später auch noch versöhnt. Aber Leute haben sich hinter die beiden gestellt, haben sie unterstützt, ermutigt, haben auch so ermöglicht, dass es später noch weitere Missionsreisen gab. Es ging weiter. Und am Ende wurde so das Evangelium ziemlich, ziemlich weit verkündet. In der fast der ganzen Welt ist Jesus bekannt. Vor allem wir profitieren davon, denn so kam auch das Evangelium nach Europa. Hätte es Paulus nicht gegeben, würden wir wahrscheinlich alle hier nicht sitzen. Keine Ahnung, wo wir dann wären. Auf jeden Fall ist ziemlich viel Gutes und Krasses passiert. Und jetzt habe ich die Frage an euch, an jeden ganz persönlich. Wollt ihr das auch? Wollt ihr einen Unterschied machen? Wollt ihr mit am Reich Gottes bauen? Denn das ist das, worum eigentlich geht. Denn ich habe Lust, dass wir, wenn unser Leben hier mal auf dieser Erde zu Ende ist und wenn wir vor Gottes Thron knien, wo ich darauf vertraue, dass ich da landen werde, dann in dieser Menschenmasse mit vor Gottes Thron knien und mit Menschen zusammen ihn anzubeten, die durch mich, die durch dich von ihm gehört haben, vielleicht zum ersten Mal. Und das ist so eine krasse Perspektive, die die Realität ist. Und die ist nicht nur für irgendwelche krassen Theologen da, sondern die gilt für mich und für dich und für jeden, ja, der es ernst meint mit Jesus. Wir können den Unterschied machen. Wir können wirklich was bewegen. Aber dafür müssen wir auch mal unser gewohntes Umfeld ja auch hinter uns lassen, auch mal in ein Gebiet gehen, was wir vielleicht nicht so gut können, müssen auch mutig und unerschrocken weitermachen, auch wenn es mal schwer wird, auch wenn wir mal erleben, dass es nicht alle Menschen so geil finden, was wir machen. Und nach ihrer ersten Missionsreise, als Paulus und Barnabas dann zurückgekommen sind, tun sie nämlich genau das, was wir heute hier erleben. Sie sind zurückgekommen in ihre Gemeinde in Antiochia und haben der Gemeinde dort erzählt, was sie erlebt haben. Sie haben sie mit reingenommen. Sie haben erzählt, was sie für Wunder erlebt haben, wie Gott gewirkt hat. Und das steht auch in der Bibel. Ich will euch das mal kurz vorlesen. Ihr könnt das auch gerne nachlesen. Es sind wirklich krass spannende Geschichten. Apostelgeschichte 13 und 14, ich empfehle es. Und da steht: Und nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Attalia, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Und ist das nicht cool, dass wir das heutzutage auch erleben dürfen, dass Menschen Mut hatten, sich aufgemacht haben und jetzt wieder hier sitzen, um genau davon zu berichten. Und ich bin echt gespannt, was ihr fünf noch zu berichten habt. Ich glaube, hier auf der ganzen Jumeco laufen noch ziemlich viele andere rum, die das auch schon erlebt haben. Und ihr könnt die Nächsten sein. Ihr, ja, seid junge Leute, die trotzdem ganz, ganz viel schaffen können. Und das Gute ist, man muss dazu nicht ausgebildet sein, nicht irgendwie fertiger Lehrer, Arzt oder Theologe, sondern man kann das mit nach dem Abi, nach der Ausbildung, im Studium. Zum Glück hat Gott, ist der, der der Macht hat und allmächtig ist. Und wir müssen das nicht alles können. Und ich mache euch echt Mut, euch hier anstecken zu lassen von dem Feuer, die fünf ja sicherlich in sich haben und die gleich davon berichten werden. Habt den Mut, groß zu denken, den Unterschied zu machen. Ihr könnt was bewegen. Ihr könnt genauso wie Paulus euch auf eure erste Missionsreise machen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn wir dann am Ende vor Gottes Thron knien und da Menschen dabei sind, denen ihr von Jesus erzählt habt, vielleicht zum ersten Mal. Und deswegen will ich nicht länger reden und freue mich echt, was jetzt passiert und von euch zu hören.
Danke, Luise, für deinen Input, für die Gedanken, die in der Bibel stehen und die du uns ein bisschen erklärt hast. Und wir möchten einsteigen und hören von denen, die draußen waren, die so einen Kurzeinsatz gemacht haben, was sie erlebt haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wie es ihnen eigentlich so ergangen ist. Und ich möchte die beiden ersten mal nach vorne bitten, Ruben und Cornelia, wenn ihr euch einfach mal hier vorne platziert. Und wir möchten mal kurz wissen, wo wart ihr eigentlich? Mit was für einer Organisation wart ihr unterwegs und was habt ihr dort gemacht?
Genau, ich bin der Ruben und ich war mit der DIPM, für all die es nicht kennen, Deutsche Indianer Pioniermission, war ich in Brasilien und Paraguay, das gehört zusammen. Genau, und ich war für 9 Monate da im Einsatz, vor allem im praktischen Dienst. Genau, habe auf die Station mich ums Gelände gekümmert. Wir hatten da auch so eine Bibelschule, wo direkt Indigene ausgebildet wurden. Genau, und habe auch praktisch mitgeholfen an dem Hausbau. Genau, das war so das, was mich so gemacht hat.
Genau, ich bin die Conny Bruckmann. Ich war mit Diguna im schwarzen Herzen von Afrika, die Demokratische Republik Kongo. Und meine Aufgaben dort waren sehr, sehr vielseitig. Also in erster Linie habe ich dort die erste Klasse mit der deutschen Fernschule unterrichtet. Ich habe Gästebetreuung gemacht, die Küche geschmissen. Ich war ganz viel auf Outreaches unterwegs, also Waisenkinderprojekte, Kinderprogramme, Sonntagsschulseminare. Und man hatte ja auch sogar das Privileg, auf technische Einsätze zu gehen. Genau, also sehr vielseitig.
Okay, cool, schon mal so ein bisschen von euch zu hören. Wir haben darüber nachgedacht, dass so ein Kurzeinsatz herausfordernd ist. Ja? Dass man sich da rauswagt aus seiner Komfortzone, dass es ganz schön krass zugehen kann, wie die Luise erzählt hat. Jetzt interessiert mich, warum habt ihr eigentlich sowas gemacht? Warum seid ihr in so einen Kurzeinsatz gestartet?
Ja, bei mir war es so, ich habe Abi gemacht, ganz normal, ja, wie die meisten wahrscheinlich hier, und mich danach auch gefragt, ja, was jetzt, was soll ich machen, wo will aber auch Gott mich gebrauchen? Und ich kam auch hierher auf die Jumiko, Gott hat es mir aufs Herz gelegt, dass ich hierher kommen soll und mich zu informieren, was macht ein Missionar da draußen, machen die, man kennt es ja so, was sie alles so aus den Geschichten, aber was ist es konkret, Missionsarbeit? Genau, das war das eine. Und das andere war aber auch der andere Aspekt. Ich war die ganze Zeit in der Schule und habe gesagt, ich will mal was ganz anderes machen. Ich will mal eine andere Kultur kennenlernen. Ich will mal praktisch arbeiten, irgendwie mithelfen, am Reich Gottes zu bauen. Und genau, das war das, wo mir auch Spaß gemacht hat, irgendwie mal ganz rauszukommen aus Europa, aus unserem kulturellen Comfort Zone, was wir hier haben, und ja, mal was ganz anderes zu machen, über den Horizont zu sehen, direkt Missionsarbeit mitzuerleben, und das war ja sehr bereichernd.
Okay, cool, Ruben. Conny, wie war es bei dir? Warum hast du sowas gemacht? Warum geht man in die Demokratische Republik Kongo?
Also bei mir war es so, ich hatte auch schon ganz, ganz lang irgendwie auf dem Herzen nach Afrika zu gehen, und war immer ganz begeistert, wenn ich von Missionaren gehört habe, die dort in Afrika waren und einfach berichtet haben von ihrer Arbeit. Und ich habe gesagt, hey, ich will es einfach selber leben. Ich will dort selber hin, einfach selber sehen, was die dort machen. Und also nach dem Abi ging es dann halt darum, was macht man, ne? Und dann haben halt viele gesagt, ja, sie wollen Work and Travel, ja, machen so das Typische. Und ich habe gesagt, hey, ich will irgendwie was ganz anderes. Ich will raus aus dem Luxus und ich will ganz angewiesen sein auf Gott. Und genau, das kann man eben, wenn man mal komplett aus dem ganzen Luxus von Deutschland draußen ist und einfach sieht, wie viele, viele Millionen Leute einfach auf der Welt leben. Man kriegt einfach eine andere Sichtweise, man wird einfach dankbarer. Und als anderen Aspekt hatte ich auch irgendwie, dass ich was machen wollte mit Kindern, mit Jugendlichen, auch in beruflicher Hinsicht, ob das was für mich wäre, auch in die Richtung zu gehen. Genau, hat sich jetzt bestätigt. Genau. Ich wollte es einfach selber leben, mit Gott unterwegs sein.
Okay. Das waren so ein bisschen die Gründe, warum ihr euch entschieden habt für so einen Kurzeinsatz. Es ist ja eine große Entscheidung. Ja? Man kommt aus der Schule meistens raus und die erste große Entscheidung, die man so alleine trifft, ist, ja, was mache ich da danach? Wie war bei euch der Prozess von dieser Entscheidung? Habt ihr da immer mal wieder so hin und her überlegt oder war das schon immer klar, das mache ich auf jeden Fall mal? Gab es da Zweifel oder wie habt ihr gesagt, das packe ich jetzt an, das mache ich wirklich?
Ja, bei mir war es auch so, ich war nach dem Abi fertig und hat sich das bei mir so entwickelt. Ich wollte irgendwas von der Welt sehen, ich wollte aber auch was für Gott tun, irgendwie ihm dienen. Ich war hier schon mal vor 5 Jahren auf der Jumiko, hatte mir es auch hier genau wie ihr angehört gehabt, aber irgendwie habe mich dann doch irgendwie anders entschieden und bin einen anderen Weg gegangen, hab studiert, aber Gott ist mir nachgegangen und ich habe mein Studium abgeschlossen und danach ja, hat Gott zu mir geredet, geh nochmal zu Yumiko und informier dich nochmal für hier bei den Missionen. Und ich bin hierher gekommen, habe gesagt, ich will den Tag nutzen, ich will mir bei den Ausstellern alles mitnehmen von den Missionen, wo mich interessieren. Hatte ganz viele Flyer zu Hause und habe dann gesagt, Gott, jetzt habe ich hier ganz viele Flyer, aber ja, wo willst du mich gebrauchen? Und ja, habe gebetet und genau, es kam auf eine Mission raus bei der DPM und das hat sich dann auch voll bestätigt, wo ich dann auf das Kennenlernwochenende mitgegangen bin von der Deutschen Indianer Pioniermission, ja, wo Gott mir zugesagt hat, genau da ist dein Platz. Und das wurde mir da auch wichtig, das irgendwie nicht ja, nur selber irgendwie zu entscheiden, sondern dass auch irgendwie Gott irgendwie mir den Weg zeigt oder den genau da, wo er mich gebrauchen will. Genau so war es bei mir.
Okay, vielen Dank, Ruben. Vielleicht findet sich mancher in den Erfahrungen von Ruben zu Yumiko wieder. Conny, wie war es bei dir?
Also durch das, dass meine Freunde, Verwandten, Eltern alle selber mal in der Mission waren, habe ich mich halt mit denen unterhalten und mit ganz vielen Leuten einfach unterhalten. Hey, wo wart ihr? Wie wart ihr unterwegs? Dann war ich auf der Yumiko, habe mich im Internet informiert und habe gesagt, hey, Gott, du musst mir jetzt einfach zeigen, wo mein Platz ist. Send mich einfach dahin, wo du mich haben willst. Und ich hatte einfach im Gefühl, ich soll nach Afrika gehen. Ja, da hatte ich schon immer ein Herz dafür. Und habe eigentlich gedacht, in Kenia sei mein richtiger Platz. Aber irgendwie hat mich dann die Mission gefragt, ob ich mir nicht in Ostkongo vorstellen könnte. Und dann habe ich irgendwie voll den, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber ich hatte übel den Frieden drüber und hatte auch irgendwie das Gefühl, das ist genau der Platz, wo Gott mich einfach haben will. Und dann ging's los, also mit den Zweifeln, hast du nach den Zweifeln gefragt, ne? Dann habe ich gesagt, hey Leute, für mich geht's nach dem Abi jetzt in den Ostkongo. Und dann haben viele gesagt, Conny, das kannst du nicht machen, Ostkongo, das ist ein Krisengebiet, das ist viel zu gefährlich, geh doch lieber nach Australien oder Kanada oder irgendwo, aber doch nicht in Ostkongo, du bist verrückt. Und genau in der Zeit hat mich aber Josua 1, Vers 9 bekleidet, wer den Spruch vielleicht kennt, ungefähr steht drin, dass man einfach keine Angst haben soll und auf Gott vertrauen soll, weil Gott einfach derjenige ist, der mit einem geht. Und ich kann es einfach nur sagen, wenn Gott euch was aufs Herz legt oder wenn Gott euch wo haben will, dann geht dem nach, wo Gott euch haben will, weil es einfach der beste Weg ist. Und manchmal darf man sich nicht von so viel anderen Leuten beeinflussen sein lassen, sondern von Gott persönlich. Genau.
Okay, vielen Dank euch beiden für das Berichten und für die Erlebnisse, die ihr mit uns geteilt habt. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wir haben ein Stück gehört, warum man eigentlich in so einen Kurzeinsatz starten kann, zumindest von zweien, und wie das so ist, wie man die Entscheidung trifft oder was einen da auch bewegt in der Zeit, wie man auf Gott hört. Und wir gehen mal einen Schritt weiter, wenn man denn zu der Entscheidung gekommen ist, dass man sagt, ja, das mache ich und ich habe mir auch die Gründe gut überlegt. Wenn man dann in so einem Einsatz ist, ja, da begegnen einem unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben manches schon gehört. Die Luise hat es ganz anschaulich erklärt. Nicht alles muss so passieren. Ja. Kann aber. Ja, es ist durchaus herausfordernd manchmal. Wie geht man eigentlich da damit um? Damit möchten wir uns nochmal beschäftigen. Und da bitte ich mal Joachim und Hanna nach vorne. Auch an euch erstmal die Frage, wo wart ihr eigentlich? Was habt ihr dort gemacht? Und mit welcher Organisation wart ihr unterwegs?
Genau, ich bin Joachim oder Joe. Ich war mit der DMG im Orient und habe da an der Schule geholfen. Offiziell heißt das Lehrassistenz. Das ist, dass ich einfach den Lehrern geholfen habe, denen assistiert habe und teilweise auch selber unterrichten durfte.
Und ich war in Peru im Tiefland. Und da ist eine Bibelschule für Indigene und da bin ich hingegangen und habe mitgeholfen und habe ganz viel mit den Kindern von den Missionaren und von den Kindern von den Studenten gearbeitet. Und ja, was FSJler sonst noch so tun.
Okay, man kann ja später nochmal nachfragen, was FSJler denn sonst so tun. Die Luise hat uns vorher zwei Szenarien erklärt. Das eine war der Top-Einsatz, wie man sich so vorstellt, die Wunschvorstellung. Und das andere war das absolute Horrorszenario. Wie war es bei euch? Gab es Punkte, die für euch herausfordernd waren? Oder war alles immer nur schön und wunderbar?
Definitiv gab es Momente, die herausfordernd waren. Aber ich würde für mich sagen, die Momente, in denen es einfach nur schön war, in denen man Gott gespürt hat, wie er begleitet hat, die waren mehr und häufiger und vor allem in den Situationen, in denen es herausfordernder war. Es gab manchmal Klassen wie diese, die waren einfach optimal, die haben top mitgearbeitet, da hat es richtig Freude gemacht. Und manchmal gab es Schüler wie diesen, die waren nicht ganz so motiviert, die waren nicht ganz so fleißig. Ja, da muss man viel reinarbeiten, muss man viel motivieren und nach 2 Wochen, wenn man denkt, jetzt haben wir es durchgekaut, jetzt muss er es wissen. Und man fragt ihn das und er sagt, er weiß es nicht. Dann ist man so, nein, komm schon. Da, genau, das ist schon herausfordernd teilweise gewesen.
Okay, dankeschön. Hanna, hattest du so Punkte, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt echt auch schwierig oder war es immer so ein bisschen Sonnenschein?
Also, nein, es war nicht nur Sonnenschein. Und unter anderem habe ich... habe ich Missionarskinder in die Schule gefahren. Und Fahren in Peru war herausfordernd. Aber es war auch eine Vertrauensübung und es ist gut. Und ich bin, also es ist in der Regenzeit sehr rutschig und man bleibt im Schlamm stecken. Und ich bin definitiv auch ein paar Mal stecken geblieben. Aber sehr viel öfter bin ich nicht stecken geblieben. Und das ist ein großer Segen. Und außerdem hatten wir da eine ganz enge Lebensgemeinschaft. Und das ist auch herausfordernd, weil man mit dem Zwischenmenschlichen konfrontiert wird und du triffst die Person immer und immer wieder und du musst es aussprechen und du musst es ansprechen und nicht über WhatsApp, sondern persönlich und ja, das ist auch herausfordernd, aber es ist gut, es ist sehr bereichernd, genau.
Okay, danke für den Eindruck oder für den Einblick in eure Herausforderungen, zumindest ein paar davon, die euch bewegt haben. Wenn man jetzt in so herausfordernden Situationen steckt, ja, dann habt ihr erwähnt, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten und dass man mit ihm durch diese Herausforderungen durchgeht. Wie war das bei euch? Ja? Wie habt ihr Gott da drin erlebt? Ja, das ist ja der dritte Punkt von unseren 3 Stichworten, die wir haben, Gott erleben. Was habt ihr da an Erlebnissen vielleicht gehabt, die ihr mit uns teilen möchtet? Was hatte dieser Einsatz für eine Auswirkung auf euer Leben mit Jesus?
Ja, wenn man in Herausforderung ist und dann betet und erlebt, dass das Gebet erhört werden, dann stärkt es auf jeden Fall das Gottvertrauen. Da hatte ich, genau, ich habe teilweise unter einfachen Verhältnissen gelebt. Da haben dann nachts die Mäuse auf dem Dach gestört. Und eines Mal habe ich dafür gebetet, dass so eine Maus runterfällt und stirbt. Und bin am nächsten Tag nach Hause gekommen und habe mein Zimmer gelegen, den Freund, der genau ist, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Habe ihn gefragt, wie es ihm geht und aus Spaß auch, wie es der Maus geht. Wir haben ihr Namen gegeben und fast so getan, als ob sie mit uns da wohnt. Und er hat gesagt, ja, sie ist gestorben, sie ist vom Dach gefallen und dann habe ich sie getötet. Und sowas, das stärkt und ermuntert auf jeden Fall. Also jetzt nicht direkt, dass man die Mäuse irgendwie tötet, sondern dass Gott direkt so im Alltag drin ist. Genau, und auch andere Sachen. Er ist zum Beispiel ein syrischer Flüchtling und musste eigentlich in die syrische Armee eingezogen werden, aber konnte das aufgrund glücklicher Umstände nicht, durfte deshalb auch nicht nach Hause. Und da konnte man auch erleben, wie Gott einfach Trost schenkt, wie Gott ihm hilft und wie er am Ende auch nochmal nach Hause konnte, seine Familie besuchen konnte, aber nicht in die Armee eingezogen musste.
Ja, und also ich würde auch sagen, dass eben das Gottvertrauen auf eine ganz andere Basis gestellt wurde. Das war auch, ich bin auch mit der Intention gegangen, meinen Glauben herausfordern zu lassen. Und ja, wie gesagt, es gab viele Situationen, wo ich einfach mich sehr überfordert gefühlt habe. Das ist schon bei ganz einfachen Situationen, wie ich irre irgendwo in einer Stadt in Peru alleine rum und kann nicht so gut Spanisch. Und soll dabei selbstbewusst wirken, weil das ist sicher. und ja, einfach im Gebet viel mehr mit Gott verbunden zu sein. Und ich habe mir auch sehr viel Zeit genommen, mehr zu lesen und mehr mich mit Fragen des Glaubens zu beschäftigen. Und es hat mir sehr, sehr gut getan, einfach in dieser christlichen Blase zu sein, in diesem Umfeld mit den anderen FSJlern und den Missionaren und einfach ständig irgendwelche Ansprechpartner zu haben zu irgendwelchen großen Themen, Fragen, die ich mir gerade stelle. Ja, und ich bin jetzt, wo ich zurückgekommen bin, viel mehr, also jetzt in den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass ich mit dem Thema Jüngerschaft ganz anders umgehe und ja, ich glaube, das war eine Vorbereitung darauf.
Mhm. wir beschäftigen uns auf der Bumiko und in so einem Kurzeinsatz ja auch mit dem Thema Mission. Und man geht als Missionar ein Stück weit mit raus, möchte anderen von Jesus erzählen. Wie war das bei euch? Es hängt ja auch mit dem Glauben zusammen. Hat es so funktioniert wie bei Luise im Beispiel, ja, dass die dann sagen, oh, das wollen wir überhaupt nicht hören. Wie waren eure Erfahrungen da damit, anderen Leuten von Jesus zu erzählen?
Also ich war im Orient und da ist die Kultur so, dass man quasi gleich nachdem man, wenn man einen Fremden kennenlernt, fragt man ihn zuerst, wie es ihm geht und dann eventuell der Name und dann kommt man schon auf das Thema Religion zu sprechen. Und so kann man dann gleich reden, was sehr cool ist. Auch hatten wir an der Schule jeden Tag eine halbe Stunde Bibelunterricht. Da hatte ich das Glück, dass ich die Klasse hatte, die aufgepasst hat, die mitgearbeitet hat. Es gab auch eine andere Klasse, die hat nicht ganz so aufgepasst, nicht ganz gut mitgearbeitet. Also das gibt es definitiv.
Ja, also ich fand es ziemlich beeindruckend, ich hatte nicht so irgendwelche Outreaches oder sowas, aber wir waren, auf der Station sind ja die Indigenen zu uns auf die Bibelschule gekommen und ich fand es ziemlich beeindruckend, in was für einem Umfeld sie leben und warum sie sich trotzdem für Jesus entscheiden. Und einfach dann entgegen der ganzen Kultur, die in der Gruppe herrscht oder so. Genau, aber halt natürlich, also den Bibelschulunterricht habe ich ja nicht gehalten, aber es war trotzdem sehr ist einfach toll.
Okay, ja. Vielen Dank euch beiden, Joachim und Hanna, für das, was ihr erzählt habt, für die Erfahrungen, die ihr hier weitergegeben habt. Und wir hören nachher nochmal ein ganz kleines bisschen von euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Wir haben von vier Leuten gehört, die in unterschiedlichen Einsatzländern unterwegs waren, die Unterschiedliches erlebt haben. Jetzt ist die Frage, wenn man so einen Einsatz machen möchte, was muss man da dazu wissen? Ja, was sind so Schritte, die man anpacken muss, die man ganz konkret umsetzen muss? Und da haben wir jemanden mit dabei, der uns da dazu was erzählen wird. Und das ist der Heino Weidmann. Heino, du bist bei der DMG. Und bist dort zuständig für die Kurzzeitdienste, hast viel Erfahrung mit dem, was man an harten Fakten auch wissen muss darum. Und ich übergebe dir einfach mal das Wort, dass du erzählen kannst, wie man zu so einem Kurzeinsatz kommt und was so die wichtigen Punkte dazu sind.
Ja, vielen Dank, Desiree. Es gibt ja jetzt jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren bei den ganzen Missionswerken, die heute hier vertreten sind. Und auch wir haben nachher, wenn wir hier rausgehen, gibt es noch ein Blatt mit verschiedenen Werken, die Einsätze anbieten, da kann man sich dann auch informieren. Aber das Wichtigste schon mal vorab, also es gibt verschiedene Formate von Kurzeinsätzen oder Freiwilligendiensten, die man machen kann und die Entscheidung, was du genau machst, das wäre im Vorfeld gut zu treffen. Also es gibt einmal Kurzeinsätze, die gehen vielleicht von einigen Wochen, Monaten bis ein, zwei Jahre, auch in unterschiedlichen Settings. Manche haben noch so ein bisschen Jüngerschaft mit dabei, manche machen gibt es Gruppeneinsätze, aber es gibt auch viele Individual-Kurzeinsätze. Und da kommt man halt potenziell in mehr Länder rein und kann auch kürzere Einsätze machen oder flexiblere Einsätze und mehr von Jesus erzählen. Und dann gibt es halt auch die staatlichen Freiwilligendienste. Wer sowas machen will, der muss mindestens 6 Monate ansetzen, weil da gehen die staatlichen Freiwilligendienste los. Und das geht meistens so bis 18 Monate, vielleicht auch noch länger. Die sind staatlich gefördert und mit Kindergeld und so. Und trotzdem ist es aber so, dass bei jedem Einsatz auch ein gewisser Spendenbedarf entsteht. Aber da kann man auch auf persönlicher Ebene von Jesus erzählen bei den staatlichen Diensten, aber nicht so offen evangelisieren, wie man das zum Beispiel bei den Kurzeinsätzen könnte. Die meisten Einsätze gehen im Sommer los. Also jetzt wäre es von dem Vorlauf, den so ein Einsatz hat, dringend notwendig, also sofort sich zu informieren, sich zu bewerben und noch die letzten Einsatzplätze zu ergattern. Ansonsten wäre es eigentlich zu empfehlen, sich ein Jahr vorher bei dem Werk oder bei den Werken, wo man sich das vorstellen kann, zu informieren und schlau zu machen und vielleicht auch schon zu bewerben, ungefähr ein Jahr vorher. Meistens ist der Start im Sommer, aber es gibt auch einige Werke, die auch unterjährig anbieten. Manche öfters mal anfragen, so ab Januar und so, das haben wir auch vereinzelt. Gibt nicht so viele Einsätze, aber das gibt's auch. Macht euch da rechtzeitig schlau, dann kann man vielleicht auch außerhalb vom Sommer einen Kurzeinsatz oder Freiwilligendienst anfangen. die Fragen, die oft an uns herangetragen werden als Werke sind, kann man auch schon mit unter 18 so einen Einsatz machen? Ja, das ist rechtlich schwierig, nicht ganz unmöglich. Es ist so, eigentlich überall kannst du schon auf die Vorbereitungsseminare mit 17 gehen, aber in vielen Fällen erst mit 18 ausreisen, wobei es gibt auch Ausnahmen. Da müsst ihr einfach die Werke fragen, in Einzelfällen, aber das ist bestimmt jetzt nicht die große Anzahl an Missionen oder Einsatzplätzen, die das möglich macht. Vielleicht mal unter 18, aber da müssen viele positive Dinge zusammenkommen. Also musst du selber sehr selbstständig sein, deine Eltern extrem dabei sein und das Werk das überhaupt wollen, weil es ist rechtlich ganz schwierig, das alles ordentlich auf die Beine zu stellen. Aber du kannst zum Beispiel schon auf Seminar gehen und wenn du dann im September oder Oktober 18 wirst, könntest du bei uns oder auch bei anderen Werken dann vielleicht dann ausreisen, wenn du eben. Wenn du allerdings erst 8 Monate nachdem du mit der Schule fertig bist, 18 wirst, dann ist es irgendwie schwierig. Also dann wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Die staatlichen Freiwilligendienste gehen übrigens ungefähr je nach Format, was es ist, 6 bis 26 oder 28 Jahre. Danach gibt es halt noch normale Kurzeinsätze. Und wichtig ist für jeden Einsatz, dass du möglichst schon ein bisschen Mitarbeitserfahrung sammelst. Also viele von euch sind ja auch in Gemeinden, also dass ihr da Kinder- und Jugendarbeiten macht, dass ihr euch einbringt oder auch in der Asylantenarbeit irgendwo, weil wenn du im Ausland irgendwo was mithelfen willst und hast im Inland noch keine Erfahrung, das wäre einfach schwierig. Da kommt ja noch die Sprachbarriere dazu. Aber wenn du jetzt in Deutschland schon richtig dich eingebracht hast und Erfahrung hast, dann finden wir auch einen super Platz, wo du dann vielleicht mit den Gaben, die du schon ausprobiert und eingeübt hast, im Ausland dich einsetzen kannst. Sprachkenntnisse, auch wichtig. Es gibt zwar natürlich auch Einsätze, wo du mit Deutsch zurechtkommst. Es gibt Lernhelferstellen oder hier, Stefan, bei euch gibt es auch Einsätze, da kommt man mit Deutsch aus, oder? Bei der Liebenzeller-Mission. Also es gibt hier und da Einsätze, da reicht Deutsch. Aber wenn du schon weißt, du willst einen Einsatz machen, dann lern Englisch. Oder wenn du weißt schon, du willst nach Frankreich, lern Französisch. Dann mach in der Schule nicht nur das Notwendigste, sondern dann häng dich richtig rein, weil du wirst dir selber total dankbar sein, wenn du schon ein bisschen Sprache kannst und musst natürlich auch Bereitschaft mitbringen, vor Ort mehr zu lernen und vielleicht auch noch eine einheimische Sprache in Ansätzen vor Ort. Das ist in vielen Fällen auch hilfreich. Wenn wir gefragt werden von den Einsatzstellen, was die wichtigste Eigenschaft ist für Einsätze, dann kommt immer wieder Flexibilität und Dienstbereitschaft. Weil es ist vor Ort oft nicht alles so geplant wie in Deutschland, so akribisch, sondern da fallen dann auch mal andere Aufgaben an, die gar nicht auf dem Dienstplan vorher standen und es muss was umorganisiert werden oder du tust einfach vielleicht auch mal eine niedrige Arbeit in Anführungsstrichen, die vielleicht aber jetzt gerade genau hilfreich ist und das Missionsprojekt vor Ort voranbringt. Also sei bereit, dich einfach in dem einzubringen, wo Gott dich hingestellt hat und dann kannst du auch Missionen vor Ort wirklich effektiv indirekt unterstützen, manchmal vielleicht auch direkt. Ja, auch wegen der Finanzierung, wir alle sind als christliche Werke, wir brauchen sozusagen Spenden, damit wir als Werke solche Einsätze anbieten können. Und deswegen hoffen wir und beten wir und informieren und ermutigen euch auch, also damit zu machen, dass Freundeskreise für die Werke, für eure Einsätze aufgebaut werden und machen aber auch sehr ermutigende Erfahrungen. Es gibt zwar eine breite Spannbreite von dem Spendenbedarf, der entsteht. Ich glaube, von 200 Euro bis 1000 Euro oder so ist alles drin pro Monat, mit allem inklusive dann. Und da kann man sich vielleicht auch orientieren, aber wir haben zum Beispiel erlebt, dass die Einsätze, die teuer sind, dass da die Leute noch nicht mal unterversorgt sind, weil die überlegen sich das vorher. Die fragen ihren Freundeskreis und dann ist das eine richtig schwierige Entscheidung. Und dann sagt der Freundeskreis, ja, wir unterstützen dich und wir machen das. Und dann erleben die, dass Gott sie versorgt. Und es ist nicht unbedingt so, dass du dann mit, wenn du nur 200 Euro Spendenbedarf hast oder dein Werk, dass es dann, wenn du gar nichts tust, dann muss es auch nicht unbedingt klappen. Sondern es hängt auch davon ab, wie gut du informierst und du kriegst da aber Unterstützung von jedem Missionswerk. Also die wissen auch, wie man das macht, dass einfach in der Gemeinde gut informiert, dass man gute Rundbriefe schreibt, dass der Jugendkreis vielleicht auch mal Aktionen macht oder so. Und wie man aus kleinen Möglichkeiten auch viel machen kann. Und wir leben also wirklich, dass Gott das schenkt, dass die Einsätze finanziert werden. Ja, dann meistens wirst du gut, also in jedem Einsatz wirst du gut betreut. Überall gibt es Mentoren und Leute, die sich um dich kümmern. Die Einsätze sind allerdings so unterschiedlich auch, dass ihr natürlich bei den einzelnen Werken dann einfach nachfragen könnt, wenn ihr spezielle Fragen habt. Aber ich denke mal, das waren so die wichtigsten Infos und Voraussetzungen für die Einsatz bei den verschiedenen Werken. Okay, so viel von meiner Seite.
Vielen Dank, Heino, für den Überblick, den du uns gegeben hast. Es lohnt sich, unten in der Halle an den einzelnen Ständen vorbeizugehen, bei den Organisationen, die euch interessieren, vielleicht nicht bei allen, aber doch bei den ein oder anderen, nochmal nachzufragen, wo geht's bei euch hin, oder die Fragen oder Punkte, die jetzt auch Heino nochmal angesprochen hat. Also geht da runter und informiert euch, sprecht die Leute dort an oder fragt ehemalige, die mit der Organisation unterwegs waren. Wir möchten nochmal einen Switch machen. Und zwar haben wir bis jetzt von Leuten gehört, die draußen waren, die von ihren Erlebnissen erzählt haben. Wir haben gehört, wie man dorthin kommt. Und ich finde es nochmal spannend, darüber nachzudenken, was ist eigentlich in den einzelnen Ländern, an den einzelnen Einsatzstellen, was passiert denn dort? Was sagen denn die Leiter zum Beispiel von den Einsatzstellen oder von den Kirchen? Was hat es dort für eine Auswirkung, wenn dort ein Freiwilliger oder eine Freiwillige hingeht oder ein ganzes Team? Was passiert denn da eigentlich? Und da wird Stefan Trick von der Liebenzeller Mission uns ein bisschen was erzählen. Stefan leitet dort den Kurzzeitbereich und hat auch viel Erfahrung mit vielen Einsatzstellen, mit vielen Leuten, die dort an den Einsatzstellen unterwegs sind und auch mit vielen Freiwilligen.
Super, genau. Ja, die Frage stellt sich mir selber und auch von außen natürlich immer wieder, ja, wie ist denn das Kurzzeitler, Kurzzeitmitarbeiter, die gehen dahin, was ist denn das vor Ort? Ist das nicht furchtbar viel Arbeit? Was bringt denn das vor Ort? Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, das zusammenzuschreiben, was habe denn ich die letzten Jahre Rückmeldung gekriegt, was sind denn die Gründe, warum das, wie das vor Ort ist. Also wir senden Leute ins Ausland, die arbeiten dort mit anderen Organisationen oder auch mit unseren eigenen Missionaren zusammen. Und was bringt denn das vor Ort, was dort gemacht wird? Dass es eine gute Erfahrung ist für die Freiwilligen selber, das haben wir schon von den vielen gehört. Und das werden viele andere auch bestätigen. Aber was bringt denn das vor Ort? Was haben die denn da vor Ort davon? Außer eine nette Erinnerung zu sagen, oh, da war die Maike da und der Klaus, was bleibt denn? Und da habe ich ein paar Punkte. Das Erste, was bleibt, ganz logisch, was mir als erstes in den Kopf kam, war die erledigten Aufgaben. Natürlich, wenn ein Freiwilliger dorthin geht, er oder sie erledigen Aufgaben dort. Das sind Aufgaben im administrativen Bereich, im Unterrichten, in Projekten, in der Pflegearbeit, in Kinder- und Jugendarbeit, in der Gemeinde irgendwo mitmachen. Klar, sie bringen dort was, sie machen dort etwas und unterstützen die Arbeit, die Partner, die Missionare dort vor Ort. Und die Erfahrung ist, je länger man dort ist, je länger der Einsatz geht, das ist übrigens auch der Grund, warum wir alle Organisationen dazu tendieren, zu sagen, lieber ein Jahr lang gehen, als nur ein paar Wochen, was es aber auch gibt. Je länger man geht, desto mehr ist natürlich dieser Gewinn da. Je mehr jemand in der Arbeit drin ist und das schon übernommen hat, dann kann er es die nächsten Monate voll gut weitermachen. Das ist der Gewinn, den es vor Ort gibt, wenn jemand es längerfristig macht. Also es bringt auf jeden Fall was, weil vor Ort Aufgaben erledigt werden. Und wenn es keine Aufgaben gibt, dann schickt man natürlich auch niemanden hin. Logischerweise, diese Aufgaben werden erledigt. Ein zweiter Bereich, und das ist das, was ich zurückgemeldet bekomme als eigentlich den Top-Punkt von den Missionaren, von den Partnern, ist Thema Beziehungen und Freundschaften. Wenn Freiwillige in Ausland gehen, dann schließen sie dort Freundschaften, Beziehungen mit anderen, tendenziell mit Gleichaltrigen, mit Kindern, mit Jugendlichen, dann gibt's da Beziehungen. Und diese Beziehungen sind wertvoll, sehr wertvoll. Für uns Deutsche, die da kommen, ist ganz oft, das merke ich bei unseren Freiwilligen und bei mir natürlich auch, wir sind sehr programmorientiert. Wenn ich regelmäßigen Jungschar mache, wenn ich das Programm mache, wenn ich sage, ich habe da und da mitgearbeitet, dann kann ich was nachweisen, dann ist es wertvoll. Aber was ich zurückbekomme als Rückmeldung sind, dass Beziehungen das Wertvollste sind. Die Beziehungen, dass junge Erwachsene in Jugendliche, in Gleichaltrige investieren, dass sie da sind, dass sie Zeit für sie haben, sie motivieren und mit ihnen in Kontakt bleiben. Und auch über die Zeit hinaus, wenn sie zurück sind in Deutschland, ist das, was viele noch haben, natürlich nicht mit Hunderten, aber doch mit einigen noch in Kontakt zu sein, per E-Mail, per WhatsApp, Facebook, was auch immer, noch in Kontakt zu sein, um Beziehungen zu pflegen und Leute vor Ort zu prägen. Ein Missionar aus Japan hat mir im Herbst geschrieben, wir haben so ausgewertet den letzten Einsatz, und er hat mir ein paar Gedanken geschrieben, und das trifft genau das. Ich lese euch mal von ihm was vor. Er hat mir geschrieben: Aufs Ganze sind wir sehr dankbar für die vergangenen Jahre. Sie haben uns sehr viel gelehrt, und dass wir mit den einigen Ehemaligen noch gut in Verbindung und in Kontakt stehen, freut und ermutigt uns. Die Freiwilligen sind nicht nur bei uns in Erinnerung, sondern wir hören immer wieder Leute hier sagen, dass sie die Bilder des Teams noch aufgestellt haben, noch empfangene Freundlichkeit nicht vergessen haben, oft dazu noch mit den Namen der Freiwilligen und so weiter. Also sprich wirklich eine Prägung hinterlassen haben, die uns heute noch helfen. Einige unterstützen uns auch weiterhin durch regelmäßige Spenden für unsere Arbeit hier. Also diese Beziehungen, die aufgebaut wurden, hier in Japan ist jetzt keine so enge Kultur, da waren es Besuche, in anderen Ländern sind es Freundschaften, die sie aufbauen, und die bringen einen Gewinn über die Zeit hinaus für den Missionar vor Ort, weil er anknüpfen kann und weil er sagt, das sind unsere Freiwilligen, das sind auch Christen, das sind unsere Vorbilder, die kennt ihr doch, und kann dann anknüpfen an prägenden Vorbildern von den Kurzzeitlern. Ein dritter Punkt ist, Freiwillige bringen neue Möglichkeiten, Neues zu machen, neue Gruppen zu starten oder einen neuen Kontaktradius zu erweitern. Durch diese Kontakte gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, mehr junge Leute, mit denen sie in Kontakt sein können, und es gibt die Möglichkeit, Neues zu starten. Vielleicht einen neuen Jugendkreis, vielleicht eine neue Jungschargruppe, vielleicht hier ein Treffen, hier ein Hauskreis. Und das hängt oft dran, dass wir sagen, wir brauchen jemanden, der da mit drin ist, der da die Freude daran hat und die Bereitschaft, sich damit zu investieren. Natürlich geht vieles auch ohne die Freiwilligen. Die Missionare machen ja auch was und die machen das Gleiche. Klar, die sind nicht auf die Freiwilligen angewiesen, aber die erleichtern das nochmal und sie vergrößern den Radius. Was auch eine sehr große Radiuserweiterung ist die Möglichkeit, sich mit Gaben einzubringen, sportlichen Gaben, mit Musik, Leuten zu erreichen, Gitarrenunterricht zu geben oder einfach auf den Bolzplatz zu gehen, mit den Jugendlichen abzuhängen, zu kicken und sie dann einzuladen in die Jugendgruppe. Solche Dinge sind nur möglich, weil die Freiwilligen da sind. Das kann der Missionar nicht leisten, und er hat auch nicht so den Zugang zu der Altersgruppe, und von daher ist das auf jeden Fall auch eine Bereicherung, die wir vor Ort immer wieder hören. Es ist gut, wenn junge Erwachsene zu uns kommen. Ein vierter Punkt ist, die Freiwilligen sind vor Ort Vorbilder. Die wenigsten, die ins Ausland gehen, sagen, ich möchte dorthin gehen, weil ich ein Vorbild sein will. Die meisten sagen, so richtig Vorbild bin ich noch nicht, aber ich kann dorthin gehen und was mitarbeiten, was einbringen, aber sie haben Vorbildcharakter für Einheimische. Wie sie leben, wie sie sich einsetzen, wie sie ihr Christsein leben, was sie ausstrahlen, das ist alles ein Vorbild für die Einheimischen. Es kann sein, vor Ort gibt es wenige Vorbilder im gleichen Alter für Jugendliche, für junge Erwachsene. Es kann aber auch sein, es gibt schon welche, egal, aber sie sind ein Vorbild für Einheimische. Und sie sind auch Vorbild für die Missionarskinder, da wo ein enger Kontakt ist zu den Missionarskindern, wo sogar vielleicht unterrichtet wird, da sind sie Vorbilder, um zu sagen, nicht nur deine Eltern glauben an Jesus, sondern ich glaube an Jesus, auch ein Vorbild zu leben. Das ist ein großer Punkt, denn die wenigsten bedenken, wenn sie rausgehen, aber den wir sehr als Gewinn sehen. Von einem Freiwilligen aus Ecuador habe ich das Zitat gehört, ich habe es von anderen auch gehört, die Sache, aber sie hat gesagt, dass ein Kind auf einem Camp, bei einem Jugendcamp, wo sie waren, ist ein Camp zu ihr gekommen und hat gesagt, ich möchte mal, wenn ich groß bin, so werden wie du. Ich will nicht so werden wie die anderen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ich kenne, die mit Alkohol, mit Streiten ihr Leben vollbringen. Ich möchte so werden wie du. Das ist das auf den Punkt gebracht, und das hat sie sehr erfüllt, dass sie gespürt hat, ich habe einen Vorbildcharakter. Und das hat nicht nur sie gehabt, sondern haben auch viele andere. Einheimische und Missionarskinder werden durch die Freiwilligen motiviert und sehen Vorbilder. Und dann noch als letzter Punkt, Freiwillige erzeugen für die einheimischen Mitarbeiter und Missionare einen Lerneffekt. Das muss ich erklären. Freiwillige fordern Missionare und Einheimische heraus. Logischerweise. Wenn der Missionar dort ist und sein eigenes Programm macht, dann hat er, kann er es machen, wie er es will. Wenn da aber ein Freiwilliger ist, den er mit einbaut, dann hat der Freiwillige Fragen und eigene Ideen und fragt vielleicht mal, wie macht ihr denn das? Ja, warum macht ihr das so? Wieso nehmt ihr diese missionarische Methode? Bei uns im Jugendkreis haben wir das immer so und so gemacht. Könnte man das nicht auch so machen? Und so weiter. Das ist für den Missionar erstmal ein, auch das noch, eigentlich bin ich doch nicht für den Freiwilligen da, aber das führt oft auch dazu, dass der Missionar sagt, ja, aber durch die Freiwilligen bin ich gezwungen, am Puls der Zeit zu bleiben. Natürlich kennt er sich mit der Kultur aus vor Ort, da ist natürlich der Freiwillige nicht der Experte, aber mit dem, was junge Leute mögen und kennen und auch in der heutigen globalen Welt, gibt es da vieles, wo auch der Freiwillige sagen kann, also ich kenne das so und so und können wir das nicht mal so und so probieren. Und dann wird der Missionar herausgefordert und er hat einen Lerneffekt und kann neue Methoden, vielleicht auch neue Ideen mit einbringen, die auch der Freiwillige mitbringt und hat eine Bereicherung in seiner Arbeit. Also dieses mehr Arbeit, dieses erstmal, jetzt muss ich den Deutschen auch noch betreuen, was natürlich Arbeit macht, das ist auch wieder ein Gewinn für die Arbeit vor Ort. Kann sein, muss nicht. Es gibt auch schwierige Kurzzeitler, die nicht so viel bringen, sondern mehr Arbeit machen, das muss ich auch sagen. Aber bei den meisten ist es so, dass das Positive überwiegt. Also ich, für meinen Bereich, ich freue mich und wir freuen uns alle, dass wir die Möglichkeit haben, heute finanziell und in unserer deutschen Gesellschaft, wo das noch einigermaßen gut angesehen wird, nach dem Abi ein Jahr rauszugehen oder mal ein Sabbatjahr zu machen, dass wir das anbieten können. Und wir freuen uns, dass es vor Ort nicht nur die betreut werden und Arbeit macht, sondern dass es einen Gewinn bringt vor Ort, weil Aufgaben erledigt werden, weil prägende Beziehungen und Freundschaften geknüpft werden, weil neue Gruppen gestartet werden können, weil der Einzugs-, der Kontaktradius vergrößert wird, weil Freiwillige ein Vorbild in den Kurzzeitern haben und weil Missionare herausgefordert werden, dran zu bleiben an dem, was aktuell dran ist. Also ich sehe, es lohnt sich, Leute rauszuschicken. Wir müssen immer gut überlegen, macht es vor Ort Sinn, wo schicken wir Leute hin, wie viel macht Sinn. Aber grundsätzlich ist es ein Plus für uns und wir freuen uns, dass wir Kurzzeiteinsätze anbieten können.
Danke, Stefan, für deine Worte zu den Partnerorganisationen vor Ort, zu den Missionaren und zu dem, was dort erlebt wird und was es dort bedeutet, den Freiwilligen mit dabei zu haben, was da hängen bleibt. Und hängen bleiben ist das nächste Stichwort. Und da bitte ich dich mal, Patrick, nach vorne als letzten von unseren Berichtenden. Patrick, du warst auch mal unterwegs. Wo warst du denn? Was hast du dort gemacht? Und wie lange bist du schon wieder hier?
Genau, also ich war im Oktober 2015 bis Juli 2016 war ich in Malawi mit der Liebezeller Mission. Ob ich jetzt mehr Arbeit gemacht habe oder nicht, das müssen andere beurteilen. Genau, aber meine Aufgabe war da, ich war so 50% ungefähr für die Administration zuständig. Sprich, da gehört dazu, ich habe ja einfach die Feldkasse gemacht, ich habe Behördengänge gemacht. Auch da muss man Steuer zahlen. So Zeugs, genau das habe ich erledigt. Ich habe davor so ein BWL-Studium gemacht, von dem her hat es da ganz gut passt. Und dann die andere 50% war ich in der Jugendarbeit, hauptsächlich mit drin. Und da waren so Jugendbibelwochen, wo wir durchführen durften. So regelmäßige Termine, aber auch da ist es schon 2-3 Mal angeklungen heute. Be flexible, das gehört einfach dazu. Es kamen viele Sachen, so ein Dorfprojekt, wo man mitarbeiten konnte. Es gab ja Farm in God's Way, also wie kann man Landwirtschaft mit dem, was Gott uns alles schon gibt, wie kann man das durchführen in Malawi? Oder ein Bauprojekt, wo ich auch mich als LKW-Fahrer ausprobieren durfte oder so. Also sehr, sehr vielseitig. Genau, sehr, sehr vielseitig. Auf jeden Fall Malawi, das warme Herz Afrikas. Man durfte viel erleben auf jeden Fall. Und die Frage vielleicht noch, was bleibt? Das war so das Konkrete, was bleibt? Was bleibt wirklich? Bleiben sind auf jeden Fall die Erfahrungen und die Begegnungen, die man machen durfte. Das war ganz normale Jugendarbeit in Malawi, wie sie abläuft. Auch da läuft es einfach ein bisschen anders ab wie hier. Jungschau und so weiter kannte ich und auf einmal war es so, man kommt da rein, es passiert vieles mit Sing- und Tanzspiele. Ja, und irgendwie muss man sich jetzt in der neuen Umgebung auch wieder anpassen. Irgendwie muss man da reinkommen. Und ich muss mir öfters anhören, irgendwie die Hüften, die sind ziemlich steif bei uns Weißen. Ja, das muss man sich anhören. Und man muss sich da gewissermaßen anpassen. Man muss da mitgehen. Und trotzdem, ja, da vielleicht die Komfortzone wieder zu verlassen. Und trotzdem darf man auch da sagen, okay, aber an dem Punkt, da will ich nicht mehr mitgehen. Das ist mir zu weit. Ich gebe mal ein Beispiel. Beispiel war hier der Lobpreis. Der Lobpreis, der findet, wie gesagt, etwas fröhliche Art und Weise statt. Man tanzt viel. Man kommt mit Einheimischen so gut in Kontakt. Und ja, irgendwie, wenn die Einheimischen da merken, okay, man ist dabei, dann ja, entstehen auch Gespräche, wo noch danach ja einfach dann dadurch entstanden sind. Und dann, was für mich so die Grenze war, ich finde, genau in dem Punkt, da war, wo ich gemerkt habe, okay, man kann so Beziehungen aufbauen. Und trotzdem muss ich ganz klar sagen, okay, an dem Punkt, da bin ich aber zu unterschiedlich, da kann ich nicht mitgehen. Das war für mich der Punkt, das Gebet. Gebet findet da sehr, sehr charismatisch statt, in Zungenreden. Das heißt, für mich war ja die Sprache sowieso schon fremd. Und dann kam noch eine andere, nochmal eine andere Sprache dazu. Also genau, also Zungenrede sehr, sehr fremd und nicht nur Zungenrede, sondern es war so, dass sie gegen Gegenstände, gegen die Wände auf den Boden geschlagen haben und vor mir gelegen sind. Und es war für mich einfach sehr, sehr fremd. Ich konnte damit nicht umgehen. Und ich konnte, das war ein Schreien in dem Raum. Ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich konnte es nicht einordnen und konnte sagen, so in dem Umfeld, so kann ich nicht mehr beten. Das passt nicht zu mir. Und da möchte ich auch ermutigen, wenn man sowas geht, wenn man so einen Schritt geht, man muss sich auf Neues einlassen, aber man kann auch ganz klar sagen, okay, und hier ist meine Grenze erreicht, hier kann ich nicht weitergehen. Und das haben die Verantwortlichen auch sehr gut verstanden. Ein weiterer Punkt war für mich, was noch bleibt. Ja, man geht irgendwie von hier und irgendwie, man will ja ein Jahr raus, man will wirklich was machen, man will weiterhelfen. Genau, und da geht man hin und jetzt ist man hier, wem hilft man? Wem hilft man jetzt wirklich? Wie kann ich helfen? Gefühlt, oder es ist auf jeden Fall so, man hat mehr Geld. Sprich, bringt es jetzt was, wenn ich jedem irgendwie Geld gebe? Sind die Probleme gelöst? Also ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube eher weniger. Für mich war eher so, es macht Sinn, in einzelne Beziehungen zu investieren. Einzelne Leute näher kennenzulernen und zu sehen, wo drückt wirklich der Schuh? Wie kann ich wirklich, ja, wie kann ich auch langfristig was erreichen? Nicht nur kurz Geld geben und dann ist Problem wieder da, sondern wie kann ich längerfristig auf die Leute einwirken. Und zum Beispiel ein Angestellter von mir, er ist gekommen vom Dorf, er wusste nicht, was fließend Wasser ist, er wusste nicht, wie Strom funktioniert und so, eine Steckdose hat ihn etwas überfordert. Das war für mich auch mal eine neue Erfahrung, sowas, ja, jemand so anleiten zu dürfen, weil der war in meinem Alter. Das war dann schon ein bisschen komisch. Und ich habe gemerkt, okay, wie kann ich ihm wirklich helfen? Sein großer Wunsch war, die Schule fertig zu machen. Er hat die Schule nicht fertig gehabt. Und sein Problem war auch, er hatte in Englisch Schwierigkeiten. Ja, dann habe ich gedacht, okay, das bietet sich an. Ich bin ja auch hier. Ich will ja auch was von Jesus weiter erzählen. Wir haben eine Bible Study Group aufgemacht. Wir haben uns einmal in der Woche getroffen, haben auf Englisch halt eine Stunde, ja, einfach miteinander geredet, in der Bibel zusammengelesen. Ja, positiver Nebeneffekt. Er hat Englisch gelernt. Ich auch ein bisschen. Und dazu konnte er, glaube ich, auch ja einfach ja so die gängige Jungschau-Geschichten, so mal anfangen, auch da konnte er was mitnehmen. Das nächste Ding war, okay, er hat kein Geld dazu, was kann man machen? Also ich habe auf der Sparkasse gearbeitet, aber ich dachte, das bietet sich hier an, einen Sparplan. Genau, auch so haben wir es gemacht, so wie sieht ein Sparplan in Malawi aus? Ja, dann haben wir geguckt, okay, wir haben hinter so ein bisschen also Möglichkeiten, Feld an was anzubauen. Und dann habe ich ihm geholfen, okay, ich habe ihm dann so im Prinzip die Samen und so weiter gegeben, er konnte was anbauen. Und das, was er sich dadurch verdiente, was er dann auf dem Markt verkauft hat, hat er einen Teil mir zurückgezahlt, einen Teil konnte er ansparen. Und am Ende vom Jahr, wo ich dann gegangen bin, oder nach den 10 Monaten, war soweit, er hatte genug Geld zusammen, konnte dann auch seine Schule machen. Und er hat nebenher gelernt zu sparen. Und ich hoffe, dass er das auch nach wie vor hinkriegt. Und auf jeden Fall konnte man ihm sowas mitgeben. Und ich glaube, wenn er jetzt die Schule dann auch fertig hat, was langfristig wirkt. Genau, und ich denke, da, indem wir auch Leute immer wieder ermutigen, auf sie zuzugehen, das ist auch das, was bleibt. Was für mich bleibt, die Dankbarkeit. Wenn man gemerkt hat, wo ich gegangen bin, wie er sich verabschiedet hat, oder so die tiefe Dankbarkeit, wie sich das ausdrückt, oder wenn jemand nichts hat und trotzdem kommt er dann und gibt irgendwie einen Teil von seinem Huhn, gibt er mir ab. Jetzt kann man sagen, okay, ja, cool, ich habe ein bisschen Fleisch bekommen. Aber was es da bedeutet in dem Land und so die Dankbarkeit auszudrücken, das fand ich einfach gigantisch. Und das ist was, was bleibt. Und ein letztes, was bleibt. Ich habe ja noch so einen Hammer mitgebracht. Ist ein ganz normaler Hammer. Ja, genau, ist ziemlich stark. Ja, ich möchte euch mitgeben, bei so einem Einsatz, da gibt es auch Durststrecken, definitiv. Und ich weiß nicht, wie handwerklich begabt hier jeder in diesem Raum ist. Und manchmal hat man so, das kommt ein bisschen aufs Holz, das kommt auf den Nagel an und halt auch auf die handwerklichen Fertigkeiten. Manchmal haut man drauf und der Nagel, der flutscht gerade so rein. Der geht gerade runter. Und manchmal, entweder trifft man den Nagel nicht und sowieso nicht, oder man haut halt drauf und das Holz ist sehr hart und man muss mehrmals draufschlagen, bis der Nagel reingeht. Auf einem Bild hier sieht man, wie einer Steine kleinklopft. Das heißt, er hat wirklich so Felsbrocken vor sich liegen und haut mit dem Hammer immer rein, bis er so kleine Schottersteine hat, wo man zum Bau nehmen kann. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Stunden er da dran sitzt, bis er wirklich die Schottersteine hat. Und so kann es manchmal gehen. Gerade in meiner Anfangszeit, die ersten 3 Monate waren bei mir so, und deswegen würde ich auch zustimmen, ein längerfristiger Einsatz macht definitiv Sinn. Die ersten 3 Monate wollte ich abbrechen. Ich wollte am liebsten wieder zurück. Ich wollte was bewegen und gerade in der Jugendarbeit lief es nicht an. Ich habe gemerkt, ich habe gar nicht die Chancen bekommen, weil die Beziehung, das Vertrauensverhältnis, das war noch nicht vorhanden. Ich bin nicht reingekommen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie das war was, was mir sehr, sehr genagt hat. Hey Gott, ich bin doch hier, ich will das Jahr einsetzen, ich will was bewegen und jetzt, was soll ich machen? Und dann, Durchhalte lohnt sich. Durchhalte hat sich definitiv gelohnt, die weitere 7 Monate, wo gefolgt sind, also ich will sie nicht missen, definitiv nicht. Es hat sich sehr, sehr viel verändert und ja, das ist auch das auf jeden Fall, was bleibt. Und was bleibt noch? Ich habe es vorher schon erwähnt, BWL-Studium hatte ich und für mich war klar, ich mache ein Jahr Pause und dann geht es für mich zurück in die Wirtschaft. Ja, irgendwie hat sich dann doch geändert. Mittlerweile bin ich in Liebenzell gelandet, studiere jetzt Theologie. Genau, also und das Bild möchte ich einfach mitgeben. Es gibt manchmal einen Nagel, der geht gerade so rein und manchmal geht er eben nicht so rein. Aber es lohnt sich weiter drauf rumzuhauen, weil irgendwann geht auch der rein. Deswegen dranbleiben und mich würde es freuen, wenn so viele Leute, wenn alle rausgehen, es wäre der Wahnsinn. Es wäre super.
Alles klar. Gutes Statement von Patrick. Dankeschön an dich. Man kann einiges lernen in so einem Einsatz vom Hammer in die Hand nehmen, übers Durchhaltevermögen und vieles weitere, Beziehungen knüpfen und Ähnliches. Steckt ganz viel drin, was in so einem Einsatz vorkommen kann und was man lernen darf. Und ich möchte noch mal so eine ganz kurze Abschlussrunde machen und dann sind wir auch schon am Ende angelangt und bitte euch noch mal kurz auf hier nach vorne zu treten und einfach noch mal das mitzugeben, wo ihr sagt, es ist euch noch mal wichtig, wenn es um so einen Kurzeinsatz geht, was hat euch da am meisten bewegt? Was möchtet ihr hier nochmal loswerden? Wir machen einmal so eine Runde, kommt einmal hier vor.
Okay. Was würde ich mitgeben? Ich glaube, am ersten, seid wirklich flexibel, seid offen, geht rein, beschäftigt euch mit den Leuten und dann bekommt ihr definitiv was aufs Herz gelegt, was dran ist in dem Land.
Ja, ich würde weitergeben aus eigener Erfahrung, einfach Gott fragen, wo er euch haben will und dann einfach den Mut haben, aus der Komfortzone rauszugehen und sich einfach zu wagen. Einfach dahin gehen, wo Gott euch einfach haben will.
Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe es auch so erlebt, die Chancen, die Gott uns gibt, die zu nutzen, auch jetzt den Tag wie heute, so war es bei mir. Ich habe genutzt und habe es mitgenommen und mich weiter beschäftigt. Nicht irgendwie, ja, fix, also nicht irgendwie so Larifari irgendwie so, sondern fix machen und ja, dem nachgehen, was einen beschäftigt. Und genau, und das Wichtigste, was mir auch da geblieben ist, nicht nur irgendwie, was will ich, was ist irgendwie mein Plan, sondern was ist Gottes Plan, wo will er mich haben, weil ja, er weiß am besten, wo es hingehen soll.
Ich möchte euch warnen, ihr werdet verändert werden, ihr werdet verwandelt werden und genauso will ich auch euch auch ermutigen, ihr werdet verändert werden, ihr werdet verwandelt werden. Dinge, die euch vorher wichtig sind, die werden unwichtig erscheinen und Dinge, die ja, so nebenbei laufen oder so, die werden euch wichtig erscheinen. Ihr werdet glauben, wachsen im Glauben.
Und ich möchte euch sagen, dass ich erlebt habe, dass Gott seine Versprechen hält und dass er euch ausrüstet. Und auch wenn er euch Aufgaben gibt, von denen ihr denkt, ich weiß ja nicht, dann hat Gott sich aber das schon gut gedacht und er rüstet euch aus. Und da Vertrauen zu haben, zahlt sich aus.
Okay, vielen Dank für eure Worte. Einen Applaus nochmal für die Fünfe. Wir haben einiges gehört, ganz viele Eindrücke gesammelt. Es ging ums Beten, ums Gehen und Gott erleben. Das soll auch, sollen die Abschlussstichworte sein. Beten, gehen und Gott erleben. Bleibt da dran, betet, schreibt es vielleicht auf eure Liste für dieses Jahr. Geht, wenn Gott sagt, geh und erlebt dann Gott. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen guten Tag noch hier auf der Jumiko. Nutzt die Stände unten nochmal ins Gespräch zu kommen. Sprecht hier Leute an, die nochmal da sind. Und viel Freude noch. Tschüss.